Ich möchte eure Aufmerksamkeit ganz kurz auf eine Begebenheit lenken. Ich hatte furchtbaren Zahnweh. Es hat alles wehgetan. Wenn man Zahnweh hat, kann man fast nicht denken. Man kann nicht essen. Man kann gar nichts vernünftig. Habt ihr das schon mal gehabt? Und ich gehe zum Arzt, zum Zahnarzt natürlich. Und der Zahnarzt sagt, es ist ihre Weisheit. Wir müssen ihre Weisheit, also den Weisheitszahn ihnen nehmen, nicht? Und dann dachte ich mir, das gefällt mir nicht so gut, ja? Das klingt nach einer Operation. Und das klingt nach einer Spritze. Und ich habe als großer Mannsbild, ja? Großes Mannsbild, habe ich Angst vor Spritzen. Und die ganze Zeit musste ich an die Spritze denken. Und ich habe schon überlegt, nicht zu gehen. Gut, dann habe ich eine Zeit lang überwunden. Habe ich irgendwelche kühlen Sachen genommen. Ein bisschen auf Nelken gebissen. Nelken sind ja so ein bisschen, wenn man beißt, betäubt ja so ein bisschen, ja. Aber nach einigen Monaten fing es wieder an zu klopfen. Bumm, bumm. Nicht? Ihr kennt das. Und dieses Klopfen geht bis zum Hirn und man kann nicht mehr vernünftig denken. Und dann musste ich zum Zahnarzt. Und dann hat der Zahnarzt die Spritze vorbereitet. Und dann sagte er, so, jetzt fangen wir an, sind Sie bereit? Ich sagte, darf ich noch was sagen? Er sagte, ja, bitte. Können Sie es bitte ohne Spritze machen? Und der Zahnarzt schaute mich an, ob er mich richtig verstanden hatte, ja? Ja, bitte, ohne Spritze. Ich habe, wenn ich schon die Spritze sehe, wird es mir ganz anders, ja? Wenn man weiß, dass man so eine Spritzenphobie hat, gell, und die Familienmitglieder wissen das auch, dann werden die sehr erfinderisch. Wenn man der Papa nicht pariert, dann kommt eine Nadel. Da bin ich lammfromm. Ja? Ich tue fast alles. Und als ich die Spritze sah, sagte ich, nein, danke, ich will keine Spritze. Und dann ist er ans Werk gegangen, mir meine Weisheit genommen, Weisheitszahn. Und der war auch noch so komisch reingewachsen unter den anderen Zähnen. Der hat mir fast meine halbe Kiefer weggerissen. Ja? Hinterher konnte ich nicht mehr klar reden. Es hat alles wehgetan. Und da habe ich mir überlegt, wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte eine Spritze genommen. Es hat alles wehgetan. Alles. Und ihr wisst es, wie das ist, wenn man krank ist. Wenn man krank ist, wenn man Schmerzen hat, dann sehnt man sich nach Heilung, oder? Nach Zufriedenheit, nach Glück, dass der Schmerz endlich weg ist. Und ich möchte einen Text mit euch lesen. Genau um so eine Aussage Jesu geht es. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Ich möchte euch ganz herzlich einladen. Wir werden heute wieder einige Texte aufschlagen, die uns inspirieren sollen, Kraft und Hoffnung geben sollen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 30. Und da heißt es: Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und mit den Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Die Gesunden bedürfen des Arztes. Nicht die Gesunden oder nicht die Kranken. Wer ist krank, wer ist gesund? Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich möchte nochmal einen Paralleltext lesen in Markus 2. Es ist ja wichtig, dass wir Paralleltexte lesen, die uns ein bisschen mehr Licht geben über diesen Text. Markus Kapitel 2, Vers 17. Markus Kapitel 2, Vers 17. Es wird ein ähnlicher Gedanke behandelt. Und da geht es auch um Kranke, aber mit anderen Formulierungen. Und als Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Wird ein bisschen eine andere Formulierung verwendet. Wir erkennen sofort, es geht hier nicht nur um Kranke. Es geht hier nicht nur darum, dass Menschen gesund werden wollen, darum auch, sondern es geht darum, dass Menschen bereit sind, die Erlösung in Christus anzunehmen. Merken wir sofort, oder? Denn es heißt nämlich hier, Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, die nach Erlösung schauen, die Verlangen haben, es anders zu haben. So wie die Kranken. Wenn einer krank ist, hat er ein Verlangen. Ich möchte gesund werden. Ich möchte, dass die Schmerzen verschwinden. Und jemand, der sagt, ich brauche dich, ja, Jesus, ich will dich haben, der ist wichtig für Gott und zu dem kommt er ganz besonders. Als die, die sagen, ich brauche dich nicht. Stellt euch vor, ihr seid krank und ihr sagt, ich brauche keine Hilfe. Dann wirst du nicht zum Arzt gehen, oder? Das wirst du nicht machen. Nur der Bedürftige hat das Verlangen, endlich es anders zu haben. Und gerade hier in der Geschichte, in Lukas 5, wenn wir das ganz genau anschauen, da geht es darum, dass die Pharisäer sagen, was, du gehst zu den Sündern? Du gehst zu den Zöllnern? Sind wir nicht die Elite? Sind wir nicht die Menschen, zu denen du eigentlich gehen solltest? Warum gehst du zu denen? Nicht zu uns. Wir sind die High Society. Die Crème de la Crème der Gesellschaft. Und du begibst dich, du hast Umgang mit Sündern und Zöllnern. Und wenn man das Leben Jesu anschaut, sieht man immer wieder, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten. Wie sie sich immer beklagt haben. Denn in Johannes Kapitel 7 zum Beispiel ist Jesus am Sabbat in der Synagoge und er heilt eine kranke Person. Was sagen sie zu ihm? Als die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Sadduzäer Jesus gesehen haben, was haben sie gesehen? Er heilt am Sabbat und sagten zu ihm, du bist ein Sabbatbrecher, oder? Und jedes Mal, wenn sie mit ihm Kontakt hatten, heißt es immer wieder, sie murrten, sie haben sich geärgert und am liebsten würden sie ihn einen Kopf kürzer machen. Jedes Mal. Sie haben sich an ihm geärgert. Und als er dann mit den Sündern und Zöllnern Kontakt hat, sagen sie, warum gehst du zu denen? Und eines Tages ist so ein kleiner Mann, so wie ich klein bin, ja, ein Zöllner, will Jesus sehen. Er ist klein, er sieht ihn nicht, steigt auf einen Baum. Ihr kennt die Geschichte von dem Zachäus, dem Zöllner. Und er will den Jesus sehen, Jesus geht vorbei und Jesus sagt, in dein Haus will ich gehen. Jetzt überlegt mal, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten gedacht haben. Was? Dieser Zöllner? Gauner oder was auch immer? Ja? Furchtbare Menschen, Abschaum. Und dann musste Jesus sagen, diesem Haus ist Heil widerfahren. Und die haben sich aufgeregt. Er hat Umgang mit Sündern und Zöllnern. Er ist ein Sabbatbrecher. Und in Matthäus 15, diese Geschichte kennt ihr sicherlich auch. Ich umschreibe sie ganz kurz. Da fangen die Jünger Jesu an zu essen. Und da haben sie aber ein Detail nicht beachtet. Sie haben sich die Hände nicht gewaschen. Was sagen sie? Deine Jünger haben sich die Hände nicht gewaschen. Das dürfen sie nicht, denn in den Überlieferungen, in den Satzungen heißt es ja, dass man zuvor die Hände waschen soll. Und Jesus sagt, das ist nicht das Wichtigste. Aber bitte, jetzt nicht deuten, ihr Kinder, die ihr da seid und die Erwachsenen, jetzt brauchen wir zum Essen uns die Hände nicht mehr zu waschen. Jesus hat gesagt, das ist nicht das Wichtigste, ja? Das meint der Text nicht. Er meint, oder der Text meint eben, dass diese ganzen Gebote, Satzungen, Ordnungen das Leben so einschränken, dass die Menschen auf das Eigentliche gar nicht gucken. Worauf kommt es an? Es kommt an, darauf an zu achten, dass aus dem Herzen der Schmutz wegkommt, nicht das Äußerliche allein. Was haben sie gesehen, als sie Jesus gesehen haben, als er das gesagt hatte? Er ist ein Traditionsbrecher. Ein Sabbatbrecher, einer, der mit dem Abschaum Kontakt hat, Sünder und Zöllner, und einer, der die Gebote der Väter aufhebt. Ein Traditionsbrecher. Und dann heißt es eben immer wieder, wenn, als Jesus kam, wenn es um die Steinigung ging der Frau, denkt an die Geschichte, wir haben sie ertappt beim Ehebruch. Und die Frage war, was sagst du? So nach dem Motto, wir haben eine gewisse Ordnung in der Schrift, wir haben eine gewisse Tradition, wir haben einen gewissen Gerichtsvollzug. Was sagst du? Und er sagt in Matthäus 19,9, ich aber sage euch. Und das hat die aufgeregt, die Leute, die Pharisäer und die Sadduzäer. Immer wieder, Matthäus 5,22, ich aber sage euch. Vers 28, ich aber sage euch vom Schwören. Matthäus 5,32, vom Scheiden lassen und so weiter. Ich aber sage euch. Immer wieder, ich sage euch, ich sage euch, ich aber sage euch. Als die Sadduzäer und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sogenannten Heiligen, Jesus sahen, sahen sie einen Sabbatbrecher, einen, der mit Sündern und Zöllnern Umgang hat, einen Traditionsbrecher, einen, der immer wieder die Prinzipien mit ich aber sage euch durchbrochen hat. Sie sahen in ihm einen Revolutionären, einen Rebellen. Und was muss ein Rebell tun? Ein Rebell muss verschwinden. Ein Rebell passt nicht in unser System. Ein Rebell bringt Unruhe. Andere, die nicht nach unserem System passen, bringen Unruhe. Und eine wesentliche Sache wird vergessen. Sie haben bei all den Satzungen, bei all den Überlegungen, bei all den Kritiken, die sie an Jesus gemacht hatten, haben sie vergessen, zu fragen, was Gott tun würde an ihrer Stelle. Diese Frage kommt nie oder diese Idee kommt nie vor. Was würde denn Gott in der Situation tun? Und Jesus zwickt sie so ein bisschen auf. Er sagt, wenn ihr eine Kuh in der Grube habt, wer würde diese Kuh nicht raustun? Dann kriegen sie Probleme, kriegen eine Not, so am Sabbat, eine Kuh. Am Sabbat eine Kuh aus der Grube rausholen? Bedeutet das Arbeit? Kriegt man eine Kuh schnell aus der Grube raus? Ich hatte letztens eine Fernsehsendung gesehen über katastrophale Geschichten, die passieren und besondere Rettungsaktionen. Da ist eine Kuh in einen Swimmingpool gefallen. Stellt euch das mal vor. Sie mussten das Wasser rauslassen. Es hat Stunden gedauert, um diese Kuh, die arme Kuh, ja, die ja einiges wiegt, die war ziemlich kräftig, ja, Stunden gedauert, um diese Kuh rauszuholen. Und das hat denn natürlich nicht gepasst. Das heißt, auf der einen Seite würden sie eine Kuh am Sabbat rausholen, aber auf der anderen Seite, Jesus heilt, tut etwas Gutes einem Menschen, das war schwierig. Unglaublich. Eine Kuh würde man rausholen, einer, der leidet, soll noch einen Tag länger leiden, oder was? Ja, was für eine Ansicht. Er war ein Rebell, er war ein Revolutionär für sie. Sie haben ihn so negativ gesehen. Und deshalb sagt Gott, ich komme in mein Eigentum und mein Eigentum nimmt mich nicht auf. Gott hat sie in der Vergangenheit, die Israeliten, geführt, wunderbar, durch viele Erlebnisse. Am Berg Sinai, Lukas, du hast es erwähnt, ja? Am Berg Sinai sogar. Da hat er sie wunderbar geführt. Und jetzt kommt dieser Gott zu seinem Eigentum, zu dem Volk Israel. Und mein Volk, mein Eigentum nimmt mich nicht auf. Kann das uns passieren? Uns heute im 21. Jahrhundert, der Adventgemeinde, der Christen in dieser Welt, kann das passieren, dass wir so viele Traditionen haben, dass wir so viele Details haben, so viele Regelungen haben und dass wir dann gar nicht mehr danach fragen, was sagt denn Gott eigentlich dazu? Wie wäre es, wenn wir einige Punkte aus dem Gemeindehandbuch spontan und flexibel ändern sollten? Wenn jemand den Mut hat zu sagen, jetzt machen wir es mal ein bisschen anders. Wie wäre es denn, wenn wir im Sabbat-Gottesdienst ein bisschen andere Abläufe hätten? Macht das uns dann nicht manchmal unruhig? Merkt ihr das? Und es ist wichtig eben, dass wir ihn sehen, wie er tatsächlich ist. Und dass wir nicht nur die Ordnungen, die Prinzipien sehen, die gut sind. Ordnungen sind gut. Ich habe jetzt nicht gegen das Gemeindehandbuch gesprochen. Ja? Die sind gut. Die schaffen Ordnung. Geben eine gewisse Sicherheit. Aber darf Gott auch spontan und flexibel was sagen? Darf Gott heute noch spontan und flexibel was ändern? Würden wir in Unruhe kommen? Würden wir dem, der da was vorschlägt, sagen, hey, geh weg und das passt nicht in unser System? Und es ist eben wichtig, dass wir das, was die Pharisäer und Sadduzäer gesehen haben, nicht sehen, dass wir davor bewahrt werden. Er sagt, die Gesunden bedürfen nicht des Arztes, sondern die Kranken. Die Starken brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Die Menschen, die sagen, ich brauche dich, die brauchen Christus. Und nicht die sagen, ich brauche Christus nicht. Stimmt das? Ganz klar. Also sie sahen in Jesus einen Revolutionären, einen Rebellen. Und er musste weg. Was sahen sie aber nicht? Ist auch mal interessant, das anzuschauen. Lukas 19. Ich lade euch ein, noch einen weiteren Text aufzuschlagen. Lukas 19, Vers 10. Was sahen sie nicht? Der Menschensohn, also Jesus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, selig zu machen, was verloren ist. Sie sahen den Suchenden nicht, der eine Sehnsucht hat zu Menschen, sie zu erretten. Den sahen sie nicht. Sie sahen nur einen Rebellen. Nur einen, der die Traditionen bricht. Den sahen sie nicht. Sie sahen nicht den, der um die Menschen gerungen hat, um sie geweint hat und sie geheilt hat, ihnen neue Hoffnung gegeben hat. Den haben sie nicht gesehen. Sie sahen nur den Rebellen. Wie heißt es in Matthäus 4? Matthäus 4, Vers 23 und 24. Jesus lehrte, heißt es dort. Jesus predigte und Jesus heilte. Das war seine Aufgabe. Das war sein Job. Das haben sie nicht gesehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ist das möglich? Dass Gott in eine Gemeinde kommt und man sieht ihn nicht handeln, weil man andere Vorstellungen hat. Andere Gedanken, eigene Ideen, menschliche Überlegungen, menschliche Traditionen, gemeindliche Prinzipien. Und man sieht ihn nicht, den Lehrenden, den Predigenden, den Heilenden. Sein Leben war erfüllt von dieser Aufgabe, Lehren, Predigen, Heilen. Ja? Dann heißt es hier, sie sahen den Liebenden nicht. Johannes 3,16. Schau mal diesen Text nochmal an. Er sagt es selber. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er kam, um ihnen ewiges Leben zu schenken. Er hat seine Liebe ausgedrückt und er sagt, ich liebe euch. Gott sagt das. Und weil ich euch liebe, gebe ich. Liebe gibt, oder? Liebe verlangt nicht. Liebe fordert nicht. Gott ist Liebe. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt und er hat gegeben, seinen Sohn. Sie sahen den Liebenden nicht. Es ist verrückt eigentlich. Er, der Liebe gezeigt hat. Er, der Liebe gelebt hat. Er, der sich selbst dann gegeben hat, das sahen sie nicht. Ist das nicht verblüffend? Aber wenn wir das mal jetzt ganz genau betrachten, ist es heute nicht manchmal genauso? Was sehen die Menschen, wenn sie an Jesus denken? Was sehen sie in ihm? Einige sagen, ganz, ganz wenige. Ihn hat es nie gegeben. Und das ist absoluter Blödsinn, gell? Wissenschaftlich gesehen, historisch gesehen. Wir hatten ja letzten Donnerstag ein Gespräch, sagtest du ja auch, wissenschaftlich gesehen ist er da gewesen. Er war da, es ist bewiesen. Ja? Aber Was sehen die Menschen heute in ihm? Einen guten Propheten vielleicht? Prophet im Sinne eines Revolutionärs? Jesus, der das Gute wollte? Jesus wird gleichgestellt wie Mahdi oder wie könnte man sagen, der indische Gandhi zum Beispiel, ja? Mahatma. Er wird als ein Reformator gesehen, als einer, der das Gute wollte. Aber ist das alles? Ist das alles? Und Jesus, der Erlöser, der dich erlösen will, das wird heute auch nicht mehr gesehen. Man sagt, ich bin doch gut, ich habe keine Sünde getan, ich breche die Ehe nicht, ich habe keinen umgebracht. Wozu brauche ich einen Erlöser? Und wir haben in der Bibelbetrachtung angeschaut, aber wir sind alle Sünder. Wir brauchen Erlösung. Und es ist wichtig, dass wir auch in der heutigen Zeit in Jesus diesen Liebenden sehen. Und es heißt in Matthäus 5, Vers 7, selig sind die Barmherzigen. Das heißt, er möchte Barmherzigkeit anbieten, weil Gott nämlich die Barmherzigkeit in Person ist. Und er möchte seine Barmherzigkeit jedem Menschen anbieten, der es annehmen möchte. Barmherzigkeit und Recht ist ein göttliches Prinzip. Wie siehst du Jesus persönlich? Ist er ein Revolutionär? Ist er ein Traditionsbrecher? Ist er einer, der ein guter Mensch war? Oder ist er der Suchende für dich, der Liebende, der dich Heilende, der dir Erlösung Gebende? Ist er das für dich? Er möchte dir Erlösung und Frieden geben. Und manchmal ist es so, dass Menschen, die scheinbar gläubig sind, die religiös sind, sie könnten eine elitäre Haltung entwickeln. Wir sind die Guten. Wir sind was und die anderen sind die Schlechten. Und da sind wir genau in der Spur der Pharisäer und der Sadduzäer. Wir sind Crème de la Crème. Ja? Und das ist gefährlich. Warum? Dann würde man in Jesus wiederum wahrscheinlich den Revolutionär sehen, aber nicht den Heilenden, nicht den Seligkeitbringenden. Und Jesus sagt zu diesen Menschen, die zwar religiös sind, die sich hochhalten, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Matthäus 15, 8 und 9. Dies Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren als solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Es kann sein, dass sich um diese Religiosität so viel Prinzipien, so viel Gemach drumherum baut, dass wir Jesus, wie er ist, gar nicht mehr sehen. Dass wir als den Suchenden, Liebenden nicht mehr erkennen. Und dann sagt er noch weiter in Matthäus 22, 29, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das sagt er zu den Schriftgelehrten, zu den Pharisäern, zu den Sadduzäern. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und dann legt er los in Matthäus 23, das ganze Kapitel. Weh euch, sagt er, weh euch Schriftgelehrte, weh euch Pharisäer, weh euch, die ihr Menschen die Türen sperrt und selber nicht reingeht. Das Wehruf-Kapitel, Matthäus 23. Und er sagt, letzten Endes arbeitet ihr gegen Gott. Ihr seht in Gott, in Jesus, in mir, seht ihr einen Revolutionären, einen Sabbatbrecher, aber ich bin gekommen, euch zur Erlösung zu führen. Ihr arbeitet gegen Gott. Ist das möglich? Ach, der Gedanke fiel am Donnerstag. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, in unserem Hauskreis, da in dieser Bourgeois Suite, heißt es, glaube ich, irgendwie so, ja? Da fiel der Gedanke, wenn man in die Kirchengeschichte schaut, was hat denn die Kirche eingerichtet in der Kirchengeschichte, oder? Man könnte feststellen, die Kirche hat oft gegen Gott gearbeitet, oder? Kann das uns auch passieren? Wenn wir sagen, das kann uns nicht passieren, leuchten bei mir alle Alarmglocken. Sie leuchten. Denn dann wird es mit Sicherheit passieren. oder ist schon passiert. Es kann sein, dass wir eben gegen Gott arbeiten und wir merken das nicht. Wenn wir unsere Sicht, unseren Blick nicht ändern, könnte es passieren. Und deshalb, wir sollten den richtigen Blick haben. Wir sollten sehen, was tatsächlich ist und sehen, was tatsächlich nicht ist. Und Jesus durchbricht das ständig und hat versucht, diesen Menschen, diesen Blick immer wieder zu erweitern. Eine Geschichte, die faszinierend ist in der Heiligen Schrift, in Johannes Kapitel 8. Die Geschichte ist bekannt als Jesus und die Ehebrecherin. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da wird diese Frau ihm beim Ehebruch ertappt, buchstäblich, und diese Frau wird hinausgetrieben, aus der Stadt vielleicht, und zu den Füßen Jesu. Und alle haben Steine in den Händen, heißt es. Und dann sagen sie, Mose, Vers 5, Kapitel 8, Mose hat uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Und dann fragen sie, was sagst denn du? Jetzt haben sie ein Prinzip zitiert, was Eingefahrenes, was Festgefahrenes, was formuliert war. Was sagst jetzt du? Und Jesus schreibt etwas auf die Erde in Vers 6 und bückt sich, schrieb immer wieder was auf die Erde. Und dann sagte er in Vers 7, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was hat er geschrieben? Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du es. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gesagt hat oder geschrieben hat, du Schriftgelehrter, Namen Simon. Na, wie war es mit dieser Maria vorgestern Nacht? Und du anderer, hier Vorbeter in der Synagoge, wie war es vor einer Woche mit ihr? Er hat was geschrieben. Und dann heißt es hier, einer nach dem anderen ging fort, von den Ältesten angefangen, Vers 9. Und die Frau war alleine. Warum sind die weggegangen? Haben sie sich getroffen gefühlt? Als Sünder gefühlt? Haben sie sich ertappt gefühlt? Einer nach dem anderen ging weg, angefangen zuerst die Ältesten. Ist das nicht interessant? Und dann heißt es, die Frau war allein in der Mitte und Jesus sagt, wo sind sie? Hat dich irgendjemand verdammt? Vers 10. Vers 11. Nein, niemand. So verdamme ich dich auch nicht. Steh auf, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Es gab eine Person, nur eine einzige Person, die das Recht hat, Menschen abzulehnen und zu verdammen. Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, wer war da ohne Sünde? Jesus Christus. Ja? Er hätte den Stein werfen können. Und er wirft den Stein nicht, weil er in dieser Person eine Hoffnung sieht, eine Zukunft sieht, eine Perspektive. Und das ist das Phänomenale an Jesus. Der sieht in der Person, im Menschen, sieht er eine Hoffnung, eine Perspektive, eine Chance. Und wenn ich so Menschen begegne, die Jesus noch nicht kennen, glaubt mir, es ist etwas Schönes zu sehen, dieser Mensch hat eine Hoffnung. Dieser Mensch könnte in Jesus eine Perspektive haben. Und wenn wir aber elitär denken, wir, die High Society, und die anderen abschauen, Sünder und Zöllner, werden wir in dem Menschen keine Perspektive sehen und auch ihnen keine Perspektive geben, oder? Und sie werden Jesus nicht annehmen können. Und das ist ein Phänomen. So verdamme ich dich auch nicht. Er könnte es. Er war der, der die Israeliten in der Vergangenheit geführt hat. Er ist derjenige, der sagte, ehe Abraham war, war ich. Das ist derjenige, der sagte, hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona, weil er der Inspirator war. Er hat sie geführt in der Vergangenheit. Das müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Gott, der Israeliten geführt hat in der Vergangenheit, der kommt jetzt zu den Israeliten, zu seinem Eigentum, und das Eigentum nahm ihn nicht an. Die eigenen Leute haben ihn nicht erkannt. Ist das nicht ein Phänomen? Das darf uns nicht passieren. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jesus war für viele ein Revolutionär. Er war ein Traditionsbrecher. Er war ein Ich aber, immer Gegenpol, ein Gegenspieler nach ihren Prinzipien. Das haben sie gesehen, aber sie haben in ihm nicht gesehen, dass er der Suchende, der Heilende, der Liebende, der Aufrichtende, der Vergebende, der Hoffnunggebende, der Kraftgebende, das haben sie nicht gesehen. Und Jesus möchte auch heute dir Hoffnung geben, dir Kraft geben, er möchte dich aufrichten, er möchte deinen Blick schärfen, er möchte dich bitten, offen zu sein, er möchte dir Flexibilität geben, Spontanität geben, er möchte dich auf das Wesentliche hinlenken. Er möchte dich erlösen. Er möchte dich in die Ewigkeit führen. Und das bitte ich Gott, dass wir das immer wieder sehen in unserem Leben und diese Hoffnung auch an alle anderen Menschen weitergeben. Amen. Ja, lieber Jesus, wie wir gesungen haben, wir danken dir für deine Liebe, dass wir deine Liebe erwidern dürfen. Herr, wenn wir in der Vergangenheit vielleicht Menschen anders gesehen haben, betrachtet haben, vielleicht sie mit schiefen Augen angeschaut haben, weil sie vielleicht in das Konzept nicht gepasst haben, dann wollen wir dich um Vergebung bitten. Denn das ist nicht deine Art. Du bist derjenige, der sucht, der Hoffnung gibt, der erlösen will, der finden will. Und wir haben uns auch finden lassen. Du hast uns gesucht, wir haben zu dir ja gesagt, hilf, dass wir diese Freude der Erlösung durch dich, dass wir sie leben, dass es uns Frieden und Freude in unserem Alltag bringt und dass wir diese Freude und diese Liebe auch anderen Menschen weitergeben. Denn du bist für Menschen gekommen, die krank sind. Und alle Menschen auf dieser Welt sind in irgendeiner Form krank, krank in der Sünde. Und es ruft nach Heilung, es ruft nach dir. Und wir wollen dieses Geschenk täglich annehmen, dankbar sein und an andere Menschen weitergeben. Wenn es jemanden gibt hier, der dieses Geschenk noch nicht kennt, dann gib ihm Mut, zu dem Geschenk der Erlösung, zu der Beziehung zu dir ja zu sagen. Greif im Leben dieser Menschen ein. Danke, dass du ein liebender Gott bist, dass du Sinn und Hoffnung und eine Perspektive uns immer wieder gibst. Danke dafür, Herr.